Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dich bei dieser ganz besonderen Ostern-Doppelpack-Folge begrüßen zu dürfen. Und jetzt im zweiten Teil darfst du dich sehr gerne auf ein Diabetes-Talk mit dem lieben Volker Mehl freuen. Und wenn du den Volker noch gar nicht kennst, dann höre dir unbedingt das erste Interview mit ihm in meinem Podcast an. Das ist die Podcast-Folge Nummer 8 gewesen, also die vorletzte Podcast-Folge. Denn Volker ist ein unglaublich inspirierender, ganz toller Mensch, der unheimlich viel Wissen hat, das der durchaus sehr gerne teilt. Und es ist für mich wirklich eine große, große Ehre, ihn in meinem Podcast jetzt auch zum zweiten Mal hier interviewen zu dürfen, mit dem sprechen zu dürfen. Und ja, ich möchte dir natürlich das Ganze hier auch nicht vorenthalten. Also falls du die Podcast-Folge Nummer 8 noch nicht gehört hast, mach das auf jeden Fall. Da haben wir viel über die ayurvedische Kinderernährung gesprochen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter mit dem Thema Ernährung und steigen da auch ein bisschen tiefer ein und auch unter einem anderen Blickwinkel, denn heute gibt es einen Diabetes-Talk. Der Volker teilt mit uns seine Tipps und Tricks in der Herangehensweise an die Diabetes-Erkrankung. Wir beantworten jedoch noch am Anfang der Podcast-Folge eine Hörerinnenfrage. Hier also auch ein kleiner Tipp für dich direkt, wenn du eine Frage hast oder irgendein Thema, das dich sehr interessiert, schreib mir einfach bei Instagram @isabella.trauschen, dann kann ich sehr gerne eine Podcast-Folge zu deinem Thema oder zu deiner Frage machen oder eben, wenn ich einen wunderbaren Experten hier mit mir sitzend habe, kann ich auch natürlich deine Frage weiterleiten. Und so ist es auch in dieser Folge passiert, dass wir vorerst auf eine Hörerinnenfrage eingegangen sind. Und ja, vielleicht weißt du das ja auch schon vom letzten Mal, dass der Volker sehr gerne ein Gespräch einfach fließen lässt. Und manchmal machen wir doch ein paar Schlenker in die eine oder andere Richtung, die gar nicht beabsichtigt war. Dieses Interview ist also auch tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt, wo wir im ersten Teil eben auf die Frage eingegangen sind, aber auch natürlich ein paar Umwege gemacht haben, um dann im zweiten Teil von diesem Talk bei dem ursprünglich geplanten Thema Diabetes anzukommen. Also auch diesmal ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Gelegenheit für dich in die Welt des Ayurveda tiefer einzutauchen mit einem wundervollen Experten. Und was mir tatsächlich auch noch wichtig ist zu sagen, dieses Mal hat die Technik nicht ganz so hervorragend mitgespielt wie beim letzten Mal. Das heißt, du hörst ab und zu, wie die Stimme so ein bisschen verzerrt oder verzogen ist. Da sind tatsächlich nur sekundenweisen die Stellen, wo man den Volker nicht so gut verstehen kann. Ich hoffe, das kannst du trotzdem für dich ein bisschen ausblenden, um diesen wundervollen Inhalt mitzunehmen. Und am Anfang und am Ende von dem Gespräch hast du noch Handwerker im Hintergrund. Also nicht abschrecken lassen, wollte ich nur einmal vorab Bescheid sagen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Volker, ich freue mich sehr, dass du auch heute nochmal dir die Zeit nimmst, dass wir uns hier schön unterhalten können und bin total gespannt, was wir heute so auf die Beine stellen, was heute für wichtige Sachen hier aufkommen werden. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen ein Interview aufgenommen, wo du dich ja auch schon vorgestellt hast, sodass ich denke, wir können hier vielleicht heute dann direkt loslegen. Genau. Ja. Was wir uns für ein spannendes Thema belegt haben.
Genau. Ja, wir haben uns beim letzten Mal so, war ja ganz schön, ein bisschen verquatscht. Also das ist ja wie so eine schöne Wandertour. Man nimmt sich vor, man läuft mal los und dann je nachdem, wo man rauskommt. Also von daher laufen wir jetzt einfach ein bisschen weiter und kümmern uns ein bisschen um das Thema, was ja eigentlich auch angedacht war, mal so ein bisschen Richtung Diabetes, also Stoffwechsel, gerade bei Kids, weil es ja da gefühlt relativ viele Missverständnisse gibt. Also zum einen, was es denn ist, wieso die Funktionsmechanismen dahinter überhaupt sind. Weil ich glaube, wäre da ein bisschen mehr Verständnis, gäbe es da nicht diese stellenweise relativ seltsamen Empfehlungen da draußen. Ne? Was denn jetzt gut und böse ist und wie man sich denn ernährt und böser Zucker und überhaupt. Und da ist, glaube ich, auch gerade mit ärztlichem Input nochmal ganz cool, vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil, glaube ich, ganz viel funktionales Wissen gar nicht vorhanden ist, dass man sagt, na, was passiert denn eigentlich? Wo passiert das und wie sind die Auswirkungen dann auf körperlicher Seite?
Ja, super. Vielleicht, bevor wir loslegen, wollte ich nochmal sagen, es kam eine Hörerinnenfrage auf, weil du meintest also das mit dem Böse und mit dem Gut, und zwar mit dem Thema Brot. Und zwar, da war die Frage, dass man ja im Ayurveda eigentlich das Brot so gut wie möglich ist, ja, vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich wird es eher empfohlen, auf Brot aufgrund der Eigenschaften, beziehungsweise aufgrund dessen, dass es eher trockene und kalte Nahrung ist, zu verzichten, bis auf die leicht bedauerlichen Chapati, die man ja auch in vielen Ayurveda-Büchern findet. Jedoch ist es so, dass man in deinen Büchern auch viele Rezepte für Brötchen, Brote, Chabattas und so weiter findet. Und jetzt war die Frage, wie du eigentlich zu Brot stehst und wie passt das mit dem Ayurveda zusammen? Vielleicht magst du da einmal ganz kurz drauf eingehen.
Ja, also in der Tat sind auch ein paar Rezepte drin, weil, also ich versuche ja immer in meinen Büchern so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen, dass man sagt, naja, auch so ein bisschen kulturgemäß. Und bei uns in der Kultur gibt es eben relativ viel oder generell in Europa relativ viel Brot und Brötchen, weil sonst wäre ein Ayurveda-Buch relativ schnell fertig, machst du halt 30 Varianten von Dal und gut ist. aber es ist natürlich auch so, dass wir in unserem Kulturkreis Brot und Getreide haben und essen auf dem Frühstückstisch. Und dann eben auch zu zeigen, dass es grundsätzlich nicht böse ist. Also das ist auch oft so eine Frage, wo so ein bisschen durchschimmert, dass in den Köpfen ganz stark immer dieses Gut- und Böse-Ding festhängt. Ja. Also da fällt ein Begriff, da geht es um Brot oder Brötchen, dann geht automatisch so eine Lampe an, irgendwie böse. Also wenn man das jetzt mal übergeordnet sich anschaut und wenn es um die Eigenschaften geht und sagt, na, für was steht denn Brot und Brötchen, Getreide, sind wir ja eher bei dem Thema süß. Also Getreide, süß, Erdung, Verbindung. Und da kommen wir heute noch drauf. Süß ist ja ganz wichtig, weil gerade bei Diabetes zu wenig süß wird ja lebensgefährlich. Dass man einfach sagt, okay, in einem vernünftigen Maß und es auszugleichen. Heißt, zum einen Brot und Brötchen, im Ayurveda ist ja keine Hauptmahlzeit. Also das ist ganz klar, das ist ein Add-on dazu zu einem richtigen Essen. Also nicht Brot als Hauptmahlzeit, wie bei uns, wo dann stellenweise Leute 5, 6, 7 Scheiben Brot, Brötchen am Tag irgendwie haben. Das wird natürlich sehr einseitig von der Ernährung. Aber mal ein gutes Brot oder ein Brötchen zu haben, eingegliedert in eine vernünftige Mahlzeit, ist natürlich kein Problem. Ja? Und wenn man es dann auch ausgleicht, ganz einfacher Weg, man kann es auf einen Toaster packen, dass man sagt, so, ich esse dieses kalt, ja, das ist so Ayurveda Stufe 1.
Ja.
Pack's mir auf den Toaster und hab dann, also das ist so Ritual, ich bin großer Fan von Roggenbrötchen, das ist dann so mein Laster, aber sag mal so morgens, wenn ich mal keinen Bock habe auf warmes Frühstück, so ein schönes Roggenbrötchen, ein bisschen Ziegenfrischkäse und Honig vom Toaster und dann mit Genuss gegessen, kann das nicht böse sein, weil ich dann nicht am Tag 5-mal Brot esse, sondern ausgewählt und dann so, dass es für die Verdauung passt oder Gewürze rein. Also deshalb habe ich in ganz, dann fast allen Rezepten, wo man sagt, dass Gewürze irgendwie drin sind, um das auszugleichen. Wie in Südtirol, diese Finchgauer Brote mit Fenchel, Anis, Kümmel, um die Verdauung zu unterstützen. Also deshalb sage ich immer, es geht im Ayurveda nicht um gute oder böse Ernährung, sondern um intelligente, körperbezogene Ernährung. Und sich loszulösen von diesem, weil bei uns ist Ernährung relativ kleinteilig. Also es gibt so viele Bausteine. Es geht um Nährstoffe, es geht um Mikronährstoffe, es geht um gute Lebensmittel, es geht um böse Lebensmittel. Und das verwirrt relativ stark. Und im Ayurveda geht es ja eigentlich nur darum, dass man sagt, getragen von einem gewissen Verständnis, wie der Körper und der Stoffwechsel funktioniert, dem nachzukommen. Ja, da kann auch mal, was soll da passieren? Also das zeigt ja eben auch stellenweise so ein bisschen, über die Funktionsweise des Stoffwechsels ist nicht so viel bekannt. Sonst hätten die Leute keine Panik, abends ein paar Nudeln zu essen, weil sie denken, ich muss an einer Glutenvergiftung sterben. Also das ist, das sind so ein paar Faktoren. Also es geht um ausgewogene Ernährung. Und da ist ein Brötchen zum richtigen Zeitpunkt, wenn man Bock drauf hat, überhaupt kein Problem. Viel schwieriger finde ich dann eher für einen Darm, wenn das halt vollgeballert ist mit Trieb- und Säurungsmitteln. Also das ist eher das Thema. Also Weizen oder Getreide per se ist da nicht böse. Also sind viele Mineralien drin, ne? Auch Serotonin, also auch was so Hormonregulation angeht. Hildegard, Klostermedizin, im Ayurveda, Getreidebrei werden da traditionell empfohlen bei Verdauungsproblemen, weil es halt sehr leicht verdaubar ist und sehr nahrhaft ist. Aber wenn ich natürlich viel kaltes, trockenes Brot habe, was vollgepackt ist mit Triebmitteln und im Ayurveda, ne, der Darm gehört zum Luftelement. Wenn ich halt Triebmittel habe, die aus einem kleinen Teig einen großen Teig blähen, muss ich mich nicht wundern, dass es auch den Darm bläht. Was aber nicht dran liegt, dass jetzt Getreide per se böse ist, sondern eher eine ungünstige Kombination. Also kaltes Brot mit Joghurt, Quark und kalten Smoothie dazu, brauche ich mich nicht zu wundern, dass sich der Darm verabschiedet. Liegt aber nicht dran, dass Getreide böse ist, sondern dass es einfach für den Körper nicht sonderlich intelligent zusammengestellt.
Ja, und ich finde das ja auch so spannend, wenn man sich überlegt, wie Menschen auch oder diese ayurvedischen Empfehlungen auch zu den Gewürzen. Das ist ja im Prinzip auch absolut nichts Neues, weil das kennen wir ja auch. Zum Beispiel Sauerkraut wurde dann ja auch immer mit Kümmel gegessen oder wenn man sich vielleicht Richtung Kichererbsen, also marokkanische Küche oder was auch immer, das sind auch immer direkt Gewürze mit dabei, die ja Verdauung unterstützend wirken. Ne, jetzt Ayurveda hin oder her, das ist im Prinzip immer dasselbe, dass Menschen immer schon beobachtet haben, wie sich die Lebensmittel auf den Körper auswirken und denen auch direkt entgegenzuwirken sozusagen oder die Verdauung zu unterstützen. Ne?
Ja, man, das ist ja eigentlich in der Ayurveda-Küche natürliche Intelligenz, dass du gewisse Lebensmittel wie Kohl oder Hülsenfrüchte automatisch hast du immer Gewürze. Also ich meine, was bei uns oft passiert, wir bauen ein Auto ohne Räder und wundern uns, dass das Ding nicht fährt. So. Also ich meine, klar, wenn ich halt viel Kohl und Hülsenfrüchte und schweres Zeug oder mir Avocados und Nussmoose reinfahre ohne Ende und habe aber halt keine Gewürze entsprechend zum Ausgleich. Ja, und dann bin ich natürlich ein Auto, was nicht vom Fleck kommt. Ja, und deshalb ist es ganz normal, naturgemäß im Ayurveda, wenn es um den Ausgleich geht. Wenn ich mit Getreiden oder Hülsenfrüchten arbeite, habe ich natürlich immer auch die passenden Gewürze dabei. Und deshalb ist der Ayurveda Oma-Lehre. Hat man ja früher naturgemäß gemacht. Ja. Also man, Kohl gab es immer mit Kümmel, mit Fenchel, mit ausgleichenden Gewürzen, mit nicht ohne Grund heißt Bohnenkraut, Bohnenkraut. Könnte vielleicht drauf kommen, dass es gut ist bei Hülsenfrüchten. So, ne? Und das sind so, aber das ist ein bisschen Know-how, ganz klar. Und da kann man ja den Leuten auch keinen Vorwurf machen, weil wo sollen sie es herwissen?
Ich
Also.
glaube, wir haben gar nicht so einen Blick darauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich mit dem Ayurveda beschäftigt habe, das ist eine ganz andere Herangehensweise, finde ich, an das Essen grundsätzlich. Ne? Auch wie du das angesprochen hast mit den Lebensmittelgruppen, mit dem, okay, da sind Fette, Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Der Ayurveda guckt eigentlich sehr natürlich einfach auf die Geschmacksrichtungen.
Ja, also wenn man mal dieses Verständnis hat, dann kann das so die Ernährungsweise, die es bei uns stellenweise gibt, diese Überbetonung von einem sowieso nicht geben. Ja? Also deshalb sind ja Kohlenhydrate per se nicht böse. So. Aber natürlich diese reine Fokussierung, weil wenn du dir die weltweite Ernährung anschaust, also oft basiert ja die weltweite Ernährung, was Getreide angeht, auf drei, vier Sachen. Ja, Weizen, Reis, Hirse. So, und dann wird es schon Mais eventuell noch. So. Und das ist ja das stellenweise, wie sich die Welt ernährt. So. Ja, und natürlich ist es schnell und süß und billig. Wenn du die sechs Geschmäcker hast, hast du automatisch Kräuter, du hast Zahn, du hast Wurzeln, du hast Knollen, du hast die Schärfe drin, du hast ein bisschen die Säure drin. Ne, also alles Aspekte, die der Stoffwechsel ganz natürlich braucht für eine vernünftige Verdauung. Ja. Und deshalb ist ja das eine Ding nicht böse, aber die Überbetonung in eine Richtung. Ein zu viel Salat, bitter, kalter, trockener Salat kann genauso unpassend sein wie zu viel Weizen.
Ja,
So.
absolut. Ja.
Ja. Also deshalb geht es ja nicht um ideologisch korrekt, sondern um körperintelligent. Und deshalb ist auch im Ayurveda halt immer die Adlerschau. Ne, weil würde dieses kleinteilige Denken funktionieren? Weil wir haben ja alles. Wir haben frei von dem, frei von jenem. Wir haben Superfood-Pulver. Wir haben tolle Mikronährstoffe aus der Dose. Wäre das der Schlüssel zum Glück, werden ja die Pathologien müssten ja weniger werden. Aber gerade was ernährungsindizierte, Erkrankungen angeht oder Ernährung der Psyche, steigt es ja eher. Ne? Also wenn ein Pulver in meiner Milch der Schlüssel zum Glück wäre, dürften die Krankenhäuser nicht voll sein. Also ja, von daher absolut. Ist es so nach dem Motto, ich stelle halt zelloptimiert irgendwas zusammen. Ich meine, abgesehen davon ist ja auch ein Thema, wenn ich so Ernährungsempfehlungen dann lese. Also wenn man sich mal so ein bisschen im Pfortaderkreislauf beschäftigt hat und so ein bisschen weiß, überhaupt First-Pass-Prinzip, diese ganzen schönen Mikronährstoffe, ist ja nur die theoretische Idee. Weil faktisch ist ja das, was bei jedem von den knapp 8 Milliarden Menschen nach der ganzen Stoffwechsel, wenn es durch die Leber durch ist, dann in den Kreislauf überhaupt zurückgeht, das weiß ja theoretisch kein Mensch. Ne? Weil ich mal, sonst müsste ich ja jeden Anwender nach Aufnahme von diesem Superpulver obduzieren und schauen, was passiert denn da. Ne? Ja. Also was auf so einer Packung steht, sind ja alles theoretische Werte, die drin sind, was aber relativ wenig Aussagekraft hat. Was bleibt nach der Leber in einem Stoffwechsel dann überhaupt noch übrig?
Ja, was kommt in der Zelle an? Ne? Was kommt in der Zelle an?
Das zeigt aber oft so, wie wenig Fachwissen über Ernährung da ist, weil die Leute denken, ich habe so, da stehen Wirkstoffe auf der Dose und das streue ich mir dann über mein Essen und das fällt 1:1 vom Mund direkt in die Zelle. Mhm. Und was zwischendurch passiert, das ignorieren wir einfach mal. Ne? Mhm. Deshalb finde ich eben das Spannende im Ayurveda, dass man sagt, naja, also ich weiß jetzt nicht, was von dem, was du isst, 100% in deiner Zelle ankommt. Was ich dir sagen kann, ist, dass warmes Wasser und eine Suppe am Abend dir von Blähungen helfen kann. Weil das funktioniert seit 7000 Jahren. Das ist offenbar ein generelles Wissen, was funktioniert, genauso wie Wasser nass ist. Ne? Da kann man drüber diskutieren, wird aber an den Tatsachen, dass es so ist, nichts ändern. Mhm. Ja? Und das ist das Spannende im Ayurveda, was auch Leute entlastet. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Zu mir kommen ja viele erstmal mit einer Liste von Dingen, die sie nicht dürfen und was sie schon jahrelang nicht mehr gemacht haben und was ja böse ist und was mir ihnen verboten hat. Und hast du das gelesen und jetzt gibt es ja wieder das? Und
also bei mir, vor allem, wenn ich mit den Patienten arbeite, merke ich, sehr viel davon ist eigentlich psychisch bedingt und sehr viel davon hat ja was mit Kontrolle zu tun, ne? Und mit dem Gefühl, wenn ich mir das und das vorenthalte, dann weiß ich ja, was mir dann gut tut. Also es gibt, ich finde, das ist ein bisschen Modeerscheinung, jetzt gar nicht böse gemeint, auch mit der Glutenunverträglichkeit, jetzt gibt es auf einmal Histaminunverträglichkeit, Fructoseintoleranz und so weiter. Ja, das gibt es durchaus auch in seltenen Fällen, aber in dem Ausmaß, wie es gerade auftritt, denke ich schon, dass sehr viel davon zu tun hat, wie wir leben und was für eine Erwartung wir eigentlich auch haben. Und wenn wir das jetzt auch einmal kurz zu den Kindern rüberschwenken, dann finde ich das total spannend. Ich habe mir ja letztens auch die Zahlen angeschaut, dass 9,5% der Kinder in Deutschland übergewichtig sind und 3,5% adipös, das ist ein BMI über 30. Und das ist unglaublich erschreckend und ich habe da tatsächlich eine passende Anekdote dazu. Ich war nämlich auf dem Weg in den Wald und musste kurzzeitig tanken. Und das war eine Tankstelle in der Nähe von der Schule. Und es war die Zeit noch zwischen dem ersten und zweiten Lockdown, glaube ich. Also es waren auf jeden Fall Kids auf der Straße unterwegs und es war eindeutig eine Pausenzeit. Und die sind alle da mit dem Taschengeld zu dieser Tanke gelaufen und haben sich alle Chips und was auch immer noch geholt. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ich musste tatsächlich kurz innehalten und dachte, Mann, das ist krass. Und die Hälfte von denen waren schon übergewichtig. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel davon, wie wir über Essen denken, fängt ja schon ganz cool an. Ne? Lebensstil, wie wir Essen zelebrieren in der Familie, tun wir das nicht. Im Ayurveda sagt man ja eigentlich, soll man sehr gerne die Mittagszeit zusammen einnehmen, am besten mittags groß essen, da ist ja das Verdauungsfeuer am größten. Das kann kein Mensch mehr übersetzen, weil wir ganz anders leben heutzutage. Und daher entstehen, glaube ich, auch sehr viele Unverträglichkeiten und sehr viele Probleme und natürlich aber auch das, wie unser Essen heutzutage gemacht wird. Das Weizen von heute ist ja nicht das Weizen von früher. Und genauso Glutenunverträglichkeit. Wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast, dann bedeutet das wortwörtlich, dass dein Darm seine eigenen Zotten wegfrisst. Das ist eine Autoimmunerkrankung und das ist fürchterlich, sowas zu haben. Ja, das Problem ist halt, die Symptomatik tritt auch nicht unmittelbar nach dem Essen auf. Das heißt, es dauert immer so ein bisschen, bis man es aufgedeckt hat. Aber diese Leute, die müssen wirklich sehr aufpassen, dass die kein Gluten zu sich nehmen. Viele anderen ist es, wage ich zu behaupten, so ein bisschen Modeerscheinung. Und das fängt ja auch ganz früh schon an und auch mit den pubertierenden Mädchen und so weiter und so fort. Ne? Also ich hatte das Gefühl, es gibt zwei Extreme. Entweder essen wir total schlecht oder entweder essen die Kinder total schlecht, sprich Tankstellen-Anekdote, ja. Oder es ist so ein bisschen sehr modisch auch immer darauf geachtet, wie du ja eben das erzählt hast mit den grünen Smoothies und mit dem Pulverchen und so weiter und so fort, dass man davon ganz früh an schon lernt, man musste ja auch was substituieren, weil das gesunde Essen an sich nicht reichen würde. Und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen erschreckend und es fehlt häufig das Mittelmaß oder die Balance.
Ja, es ist natürlich auch, wenn man so von oben drauf guckt, so ein bisschen gesellschaftlich entwickelt. Also wie wir uns mit Ernährung beschäftigen, das hat ja religiöse Züge. Also wenn ich jetzt ja an meine Mutter oder meine Mutter ist 44 geboren, so, also die Generation, da war jetzt, also Ernährung ist von einem ganz selbstverständlichen Vorgang zur Religion geworden. Ja. Also früher hast du halt, das hatten wir beim letzten Mal schon, also meine Mutter oder meine Oma, die hätten es auf jedes Cover geschafft, weil die Mutter kocht, backt, ne, die kann strecken und häkeln und nimmt halt Gemüse aus dem Garten. Also da hat man sich ja früher kein Ei drauf gebacken und hat sich abfeiern lassen als Influencer, wenn ich Karotten aus dem Garten gezupft habe. Mhm. Heute bin ich der Mega-Influencer im Bereich Urban Gardening und CO2-optimäre Ernährung, wenn ich mir eine Karottensuppe aus dem Garten koche. Mhm. Ja, also früher war das halt ganz normal, ja, und heute hat es diesen relativ überhöhten Status. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, so dieses Allergiethema ist so ein bisschen der neue Punk. Ne? Mhm. Also weil in einer relativ konform angepassten Gesellschaft, die wir nun mal sind, ja, also wir stellen uns alle vor, wir sind so super individuell, ne? Also gerade so Hotspots wie Berlin, jeder ist super individuell, aber in Summe total uniform angepasst, ne? So eine Mischung aus Bioladen und Mauerpark, Secondhand, man läuft dann irgendwie doch konform durch die Gegend, bieten sich natürlich so Dinge wie Vegan und Allergien an, so ein bisschen aus der Masse abzuballen. Ne, heute so Bewegungen wie Punk oder Techno, was auch immer, gibt's irgendwie nicht mehr. Ne, man läuft nicht mehr rum.
Ja. Ja,
also früher, ich bin jetzt Jahrgang 76, kann mich noch erinnern, es gab mal so die Punk-Bewegung, wo die Jungs so ab und die Mädels hier mit Büroklammern im Ohr an so gefärbten Haaren. Das gibt's heute nicht mehr so. Also so eine Bewegung gegen die Masse in irgendeiner Art und Weise gibt's ja nicht mehr. Mhm. Und dann bieten sich halt so Ernährungsthemen an, so à la Punkrock, nicht mit gefärbten Haare und am Blixer Bargeld zu hören, sondern ich bin jetzt halt auch vegan oder ich habe jetzt auch eine Allergie. Ne? Also eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen, um sich aus der Masse abzuheben. Also jetzt hat das ein falscher Eindruck entsteht, wie du sagst, Zöliakie ist eine extrem unangenehme Krankheit, betrifft aber nur einen Promillesatz der Bevölkerung. Und dann trifft es natürlich auch auf eine Gesellschaft, glaube ich, die wahnsinnig um sich selber kreist und total in sich reinhört, auf der ständigen Suche nach irgendwelchen Befindlichkeiten. Mhm. Also auf der Suche nach Lebensglück, wo ist mein Glück, wo ist die Sinnstiftung, bin ich glücklich, erschließe ich mein Potenzial, in Tateinheit mit hoppala, es rumpelt im Darm. Also sag mal, so früher hast du mal was gegessen, da hast du mal ein, zwei Tage Magenkrummeln oder hast doch mal einen Furz gelassen, dann war es halt so. Weißt du, rummelst heute im Magen, du hast ein paar Blähungen, googelst du und kriegst so eine Latte von möglichen Pathologien. Ach du Scheiße, ich habe Magen-Darm, ich habe Zöliakie, ich habe Gluten und so.
Also so eine, und ja, ein Stück weit schon. Also das ist auch eine sehr interessante Herangehensweise an das Thema. Das finde ich echt spannend, wie du das jetzt gerade sagst. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass mit den Allergien, das ist echt ein großes Thema, also auch im Bekanntenkreis. Und auch meine Schwester und ihr Kind sind ja auch davon getroffen. Und ich habe mich da auch mit dem Thema beschäftigt und finde auch, dass das größte Problem ist halt, wie unser Essen hergestellt wird. Und die fehlende Transparenz in der Lebensmittelindustrie. Weil das ist das, was mich persönlich am allermeisten abschreckt oder am allermeisten nervt, muss ich sagen, wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich habe jetzt eine Paprika für 99 Cent und dann habe ich eine für 3,90 Euro. Ich kann nicht wissen, ist die teure wirklich qualitativ besser? Meistens stammen die Sachen ja auch nochmal vom selben Konzern. Jetzt Paprika jetzt vielleicht nicht, aber viele andere Sachen. Und ich glaube schon, dass das auch einen riesengroßen Einfluss auf das Immunsystem hat, weil da einfach super viel Mist drin ist. Ne? Aber ja, es stimmt auch, dass es zu so einer Art Religion, das beobachtet man auch auf jeden Fall. Und ich finde das ja auch super schön, dass du da den Schlenker zugemacht hast. Das ist halt modisch. Das ist in sich jetzt auch mit dem Essen so im Über
Ja, es ist Teil vom Lifestyle, aber wie du sagst, das ist ja jetzt mal losgelöst von dem Lifestyle-Ding aus Ayurveda-Sicht, diese ganzen Allergien, ist natürlich auch mit Sicherheit ein Zusammentreffen von einem geschwächten Agni, also von einem schwachen, also ich sage immer in meinen Kursen, Agni ist wie eine Firewall. Ne? Also ich meine, du kaufst dir ja auch keinen neuen Apple ohne Firewall, weil dir klar ist, gehe ich ohne Firewall ins Netz, habe ich das Ding voller Viren. Mhm. Also dass man darauf achtet, funktioniert meine Firewall im Sinne von, wie abwehrkräftig bin ich gegen Einflüsse von außen. Mhm. Ja, das ist ja häufig schon aus verschiedensten Gründen geschwächt. Da ist man beim Lifestyle, ne? Also wie sehr bin ich gefestigt, ja? Wie ernähre ich mich? Und dann trifft es natürlich auch auf stellenweise eine Ernährungsform. Das ist wie für den Stoffwechsel wie eine chinesische Zeitung. Das kann er einfach nicht lesen. Ne? Also extrem degeneriert. Und deshalb sind ja ganz banale Empfehlungen, also losgelöst, befasst du dich mit Ayurveda, Vegan oder TCM. Die allerwichtigste Grundempfehlung ist ja erstmal, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu nehmen. Also das ist ja schon mal, auch wenn ich nicht weiß, theoretisch, wo kommt's her? Also das habe ich oft in Kursen, zum Beispiel mit Studenten oder Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, jeden Monat für 1.000 Euro im Bioladen eine vollversorgende Familie zu ernähren. Wenn die sagen, so, ich muss aber zum Kompromiss, dass sie sagen, naja, auch wenn die Karotte oder die Paprika aus dem Discounter kommt, ist die Chance, dass es unter der Sonne gewachsen ist, immer noch größer wie irgendwas, was aus der Dose kommt. Ja? Also ja, das ist immer schon mal Punkt 1, dass man sagt, egal wie die Ideologie heißt, ne, je näher am Ursprung, desto besser ist der Körper in der Lage, die Information zu verstehen. Ja? Ja. Je weiter degeneriert, umso schwieriger ist es natürlich, es aufzunehmen. Und dann kommt der Lifestyle. Wie wird gegessen? Also auch ein ganz wichtiger Aspekt im Ayurveda. Ist es der richtige Zeitpunkt? Ja, in welchem Zustand wird gegessen? So. Ne? Und dann wird irgendwas gekauft. Es wird irgendwas reingeschlungen. Ne? Man ist gar nicht im Prinzip dabei, was man isst. Man lässt keine Zeit für Verdauung. Und das ist so ein Konglomerat. Natürlich aus Erscheinung und dann deshalb, also vieles liegt aus Sicht zum Ayurveda an der Natur der Sache. Also warum so viele Kinder adipös sind, warum Diabetes durch die Decke schießt, da wundere ich mich nur, dass sich die Leute wundern, weil das liegt ja, das ist eine zwangsläufige Konsequenz von unserem Lifestyle, ja, weil der Körper kann mit gewissen Faktoren und gerade, was ja ein Hauptproblem der wohlgenährten oder finanziell besser gestellten Gesellschaften ist, das ist ja ein weltweites Phänomen, mit Wohlstand steigt Diabetes. Ja. Ne? In Afrika sind jetzt schon 10% der Bevölkerung leiden an Diabetes. Ja? Ne? Heißt, da gibt es jetzt auch nicht mehr nur Reis und Bohnen, sondern da gibt es auch die Errungenschaften der modernen Industrie. Das sind natürlich genau die Krankheiten, die damit einhergehen, das ist Überessen. Ja, weil eine der besten Möglichkeiten, um den Stoffwechsel zu überlasten, ist das ständiges Essen. Ja. Richtig. Weil wir ja evolutionsbiologisch erst vor 2 Minuten aus den Wäldern raus sind. Ja. Also die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ist für unser evolutionsgeprägtes Stoffwechselsystem ja ein völliger Schock. Also 3-mal, 4-mal am Tag essen, das ist unser Stoffwechsel eigentlich gar nicht gewohnt. Ja, weil unsere Vorfahren in den Wäldern, da gab es ja nicht einen Kühlschrank in der Höhle, der immer voll war, ja, weil man auch schön zum Discounter ist nach der Mammutjagd und hat den vollgeballert mit Schokopops, sondern es war ja Nahrungsentzug, war ja eher der Normalfall. Ne? Also dass man mal 2, 3, 4, 5, 6 Tage ohne Nahrung im größeren Stil auskommen musste, ist für unser Körper ja ein viel geringeres Problem wie diese ständige Nahrungszufuhr. Der weiß ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, das sind ja immer so die gern genommenen Beispiele, hat man, glaube ich, das letzte Mal auch schon hier, wenn es um Fleisch ging und ne, der Neandertaler und hier die Paleo-Ernährung und so. Ja, aber der gern zitierte Neandertaler hatte halt auch 30 Kilo mehr Muskelmasse und ist am Tag 30 Kilometer gelaufen. So. Mhm. Der durchschnittlich normal ernährte Bürowestler bewegt sich im Tag, wenn es gut läuft, einen Kilometer, zwei mit ganz viel Optimismus. Ja, und isst aber degeneriertes Zeug, weil der Neandertaler hatte kein Wild oder kein Fleisch von einer rumstehenden Kuh, ne, oder von irgendwelchen Lebewesen, die nie die Sonne sehen, sondern da gab es Wildfang, Wildfleisch, es gab Knollen, es gab Samen, ne, vollgeballert mit sekundären Pflanzenstoffen. Alles das, was unserer klassischen, westlichen, modernen Ernährung fehlt. Ne? Eine Überbetonung von süßem, totem Material, wo der Körper gar nicht weiß, wohin damit. Und dann sind natürlich so Sachen wie Diabetes, wie Arthritis, wie Gicht, wie Rheuma. Ne, das ist im Prinzip ja nichts anderes wie eine überlastete Müllabfuhr. So, ne? Und dann wird es natürlich schwierig. Und klar, bei Kids fängt es halt schon an. Und tragisch bei Kids ist, dass die halt oft nichts dafür können. Weil wer sorgt denn für die Ernährung? Also das sind natürlich häufig die Eltern, die für die Ernährung der Kids zuständig sind. Und wenn halt die Zeit fehlt, ist ja immer das Thema Zeit. Na, wir haben keine Zeit, morgens Dinge zu kochen. Und natürlich, wenn du zwei, drei Kids morgens hast und bist berufstätig, da hast du natürlich nicht nostalgisch Zeit, Ayurveda Frühstückstisch zu hocken. Ja, das kann ich auch schon nachvollziehen. Aber so ein bisschen, weil egal wie die Methode heißt, ohne so ein bisschen Initiative und Engagement wird es auch mit Ayurveda nichts. Aber was man sagen kann, dass Ayurveda halt einfach die Power und die Erfahrung hat. Und gerade bei den sogenannten modernen Zivilisationskrankheiten ganz, ganz gute Dienste zu leisten.
Ja, absolut. Und apropos Fleisch, da ist mir auch, als du das gerade nochmal so angesprochen hast, aufgefallen, das war früher bei uns auch anders. Also man hat auch Fleisch gegessen, aber dann hieß der Sonntagsbraten auch Sonntagsbraten. Ne? Und ich bin auch immer dafür, dass man nicht irgendwelche Lebensmittelgruppen auch komplett verteufelt, weil jeder hat seine Richtigkeit und absolutes Recht auch genossen zu werden. Ich finde ja, Ernährungstherapie ist ja auch Genusstherapie. Das muss den Leuten ja auch schmecken. Wenn du jemanden hast, der unheimlich gerne Fleisch isst und du sagst so, jetzt nie wieder Fleisch, das wird halt auch nicht funktionieren. Aber auch da finde ich das so spannend, wie sich das auch gewandelt hat. Ne? Dass es von dem Sonntagsbraten jetzt eine absolute Fleischindustrie rübergerutscht ist, die sowas von unwürdig mit allen umgeht. Naja, auf jeden Fall spannend.
Aus dem Sonntagsbraten wurde der Tagesbraten.
Ja, genau.
Und das liegt, glaube ich, gerade bei Tieren oder bei Lebensmitteln einfach auch natürlich ein Stück weit daran, dass man total entkoppelt ist vom Herstellungsprozess. Mhm. Also das ist ja wie bei allem im Leben. Wenn du keinen emotionalen Bezug hast, ist man auch relativ schmerzfrei. Ne? Also sag mal, wenn die meisten hätten ein Problem damit, morgens ihre Katze, ihren Hasen oder ihren Hund zu schlachten und Blutwurst rauszumachen. Aber dadurch, dass es ein anonymes Stück in einer Aluschale ist und du kriegst ja auch nichts mit, diese ganzen Mastbetriebe sind ja schön draußen auf der Prärie, weit und breit, keine Menschen drumherum. Ne, das ist halt schön alles hinter vorgehaltenem Vorhang oder hinter verschlossenen Mauern passiert. Und wenn du natürlich keinen Bezug zu dem Entstehungsprozess hast und zu dem Lebewesen, dann ist es dir auch relativ wurscht, weil man redet im Ayurveda ganz viel über Verbundenheit. Natürlich sind wir alle miteinander verbunden. Ne? So, in der Theorie ist das schon klar. Aber ich persönlich nehme mich ja nicht als die Schöpfung oder als die Menschheit wahr. Ich nehme mich ja als individuelles Wesen wahr. Ja, und wenn wir jetzt hier sitzen und das Internet schmiert mir ab oder mir läuft hier mein Tee in die Tastatur, ist das jetzt für mich in meine Wahrnehmung ein größeres Drama, wie dass jetzt hier parallel tausende Tiere gekillt werden. Also würde ich mich als die Schöpfung wahrnehmen, wäre das ein viel größeres Thema. Und das spielt natürlich auch mit rein. In Tateinheit mit, was nichts kostet, ist nichts. Also, ich mag Käse ganz gerne. Ein Kilo guter Käse bist du so zwischen mittlerweile 20 bis 30, 35 Euro für ein Kilo Käse. Ein Kilo Fleisch im Discounter kostet 4, 5, 6 Euro. Und das ist natürlich, also das ist aber auch eine Frage der Wertigkeit innerhalb von einer Gesellschaft. Ja. Also ich meine, jetzt zu Corona-Zeiten wurden bis zu 4.000 Euro für Labrador-Welpen gezahlt und ein Rinderkälbchen kostet 10. Mhm. Also wo ist der moralische Unterschied? Weil aus beidem mache ich dir Blutwurst. Also so. Und das ist halt der Mensch als emotionales Wesen. Und deshalb, wenn man, glaube ich, bei Menschen im positiven Sinn was auslösen will, geht es nicht mit erhobenem Zeigefinger im Sinne von, oh, ihr seid alle böse Fleischesser, weil das wird nichts. Man zeigt einem Raucher einen Film über Rauchen, der kriegt Bock auf eine Kippe. Das ist vegetarisch, das ist halt vegetarisch. Punkt. Also ich will da gar nicht so ein Fass aufmachen und Leute versuchen zu bekehren, sondern ich versuche immer geiles vegetarisches Essen zu kochen, wo die Leute hinterher sagen, geil, mir hat jetzt gar nichts gefehlt.
Ja, genau.
Das ist viel nahrhafter, wie die moralische Keule zu schwingen und den Leuten in den Alltag reinzusülzen, weil damit wirst du gar nichts erreichen. Außer, ein klassisches Beispiel, mit Aufkommen der Vegan-Zeitschriften gab es die Beef. Ne? Also so ein Magazin wie die Beef, wo es nur um Fleisch geht, wäre ohne die Vegan-Welle gar nicht entstanden. Ne? Mhm. Das war so... Ne, der Rückschlag der Grillfraktion gegen diese Veganbewegung. So. Und das ist so ein menschliches Ding.
Ja, also ich glaube, ja, das, was du gerade auch ansprichst, eben diese emotionale Komponente, ne, die ist sehr wichtig in dem, oder sehr ein ausschlaggebender Faktor für eine Veränderung, ne, auf jeden Fall.
Total. Also wir sind emotionale Wesen.
Ja, wir haben jetzt hier schon sehr wichtige Sachen angesprochen, die eben zum Diabetes Typ 2 führen können.
Also
unregelmäßiges Essen, Bewegungsmangel, Stress, auch bei Kindern schon, sehr viel Leistungsdruck, Stress, Schulstress, sozialer Stress, Zugehörigkeitsgefühl und so weiter und so fort. Zudem verarbeitetes Essen, das immer zwischen Tür und Angel gegessen wird. Da habe ich auch schon raushören können, dass es sich dabei natürlich um eine Kaffererkrankung handelt. Das ist ein Überschuss, ne, an Substanz.
Genau.
Könnte ich mir vorstellen, dass die Tipps, sage ich jetzt mal so, die man den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben könnten, sind natürlich kafferreduzierende Maßnahmen. Ne? Also da, wo wir merken, da ist viel von, einfach durch das Gegenteilige mal auszugleichen.
Ja, also Zweierdiabetes, oder ich sage dann immer ein bisschen mit so einem Schmunzeln, Schwarzwälder Kirschdiabetes. Also das entsteht natürlich auch schon, wenn ich an dem einen oder anderen Regal nicht vorbeigehen kann. Aber übergeordnet, mal auf die Ayurveda-Eigenschaften geschaut, ist es natürlich ganz normal, weil unsere Gesellschaft ist ja Vata hoch 10. Also Speed, 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 Geschwindigkeit, Stress, Stress, Stress. Ne, und Vata ist kalt und trocken. So. Und da ist natürlich das Süße von Kaffer der Ausgleich. Ne? Weil wenn die ganze Zeit wie so ein Luftballon unter der Decke hänge, da brauche ich ja was emotional, was mich erdet. Ne, und deshalb ist ja süß die emotionale Mutterbrust. Also auch dieses Thema, dass Menschen, gerade die massiv adipös sind, die hauen sich ja nicht 3 Schachten Pralinen rein, weil es ein lokulisches Highlight ist, sondern weil so Emotionen wie Stress, Angst, natürlich auch bitter sind, emotional, so, und da ist süß der Ausgleich. Also Ernährung hat natürlich wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Ja, weil in einem Zustand, wo ich mich angefüllt, also ganz viel positives Kaffee habe, wenn ich angefüllt bin von Liebe und Harmonie, habe ich kein Bedürfnis mehr, 2 Schachteln Haribo reinzukloppen oder einen ganzen Kuchen. Richtig. Weil dann ist mein Herz voller Liebe und ich brauche keine Substitution. Deshalb ist natürlich dieses massive Überessen, dieses Süße, ein ganz natürlicher, wenn auch pervertierter Ausgleich auf diese unfassbare Geschwindigkeit, die die Gesellschaft eben drauf hat. Und Fakt ist, der Speed wird ja nicht langsamer. Also jedes Handy wird schneller, Stichwort Digitalisierung. Also die Zeit wird nicht langsamer werden, weil kein Mensch greift ein iPhone, was langsamer ist. Macht ja keinen Sinn. Also die Leute kaufen ja nur ein iPhone, was dann 5 Kameras hat und noch schneller ist und noch mehr Apps und noch höhere Bildauflösung und so.
Ja.
Der Zustand wird, also man kann ja nicht drücken, die Steinzeit ist ja illusorisch. Ja. Also das ist erstmal Faktum, dass man sagt, warum die Dinge da draußen passieren, wie sie passieren, ist auf der einen Seite ganz natürlich. Spannend ist ja jetzt ein Umgang damit zu lernen und zu sagen, so, wenn die Eigenschaften so sind, also Wasser, kalt und trocken, ja, und ich habe dann zu viel von Kaffee, das eben auszugleichen. Also ne, klassisch ausgleichende Kaffee, also bei 2er-Diabetes, bei 1er-Diabetes, kommen wir ja noch drauf, sieht es ein bisschen anders aus. Bei 2er-Diabetes natürlich schon, also aufpassen auf Süße, also gerade billige Süße. Mhm. Und da ist eine normale Kartoffel natürlich 1000-mal besser wie eine Schokolade. Weil wenn jemand, das ist ja genau das Spannende im Ayurveda, konsequent wäre ja alles Süße weg. So, die Leute haben dann aber keinen Bock, sich dauerhaft von Chicorée, Radicchio oder Radieschen zu ernähren. Ja. Dann muss man ja schauen.
Das schon mal gar nicht.
Mhm. Ja, genau. Und dann ist ja spannend, wie bleibe ich aber in der Natur der Mensch? Also das heißt, wenn jemand so ein Faible hat für süß und hat einen stressigen Alltag, was gebe ich ihm dann mit aus dem Elfenbeinturm Ayurveda? Und sagt, okay, es ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn du schaffst, weniger Schoki und weniger Streuselteilchen vom Bäcker, sondern da ist die Süßkartoffel oder die Kartoffel, die vermeintlich böse Kartoffel, aber eine Riesenevolution im Vergleich zu dem, was die Leute vorher gegessen haben. Mhm. Weil sonst kommst du auch an die Leute nicht ran. Wenn du genau. zu weit weggehst von ihrer Natur und theoretisch nur bittere Sachen hast, ist das theoretisch korrekt. Es entspricht oft nicht nur der Natur und des Lebensalltags der Menschen. Mhm. Und dass man so die Dosierung findet und sagt, okay, wir reduzieren mal langsam, wir gehen mal von dem Weißmehl auf Vollkornmehl und wir backen das Brot mal selber und wir nehmen mal Gewürze und abends gibt's mal keine billigen Pommes aus der Tiefkühltruhe, sondern wir machen mal Ofenkartoffeln mit einem geilen Olivenöl, mit einem schönen Gewürz, mhm. so machen ein schönes Chutney dazu, so. Mhm. Ja, und dann fängt es an, sich zu drehen und dann bleiben die Leute innerhalb ihrer Natur und man kann aber trotzdem schöne Kaffee-reduzierende Maßnahmen treffen. Und das versuche ich meinen Leuten auch in meinen Ausbildungen immer mitzugeben, nicht so dieses Extreme, wo ich sage, natürlich, es gibt die perfekte Lösung, aber es ist nicht die Lösung oft für den Menschen in der Situation. Und deshalb bei den Menschen zu bleiben, ist auch der ganz starke Ansatz im Ayurveda. Mhm. Was kann jemand individuell leisten und was will er leisten? Ja, und dann hinzuhören und eben genau, was nehme ich aus? Ich habe immer das Bild wie so ein Apothekerschrank, ne, so mhm. es sind 1000 Schubladen. Aber ich kann den Leuten jetzt nicht 1000 Schubladen Wissen vor die Füße karren. Sondern als Therapeut ist ja meine Aufgabe, hinzuhören, bei den Menschen zu sein. Und dann ist ja die Kunst, aus meinen 1000 Schubladen die 3 aufzuziehen, die genau für ihn und seinem Alltag passen. Und da zeigt sich immer, hat jemand Ahnung von Ayurveda oder hat jemand nur Tabellen auswendig gelernt? Mhm. Und das ist genau das Thema. Und 2er-Diabetes, Kaffee reduzierend, aber naturgemäß. Nicht der volle Verzicht auf das, was die Leute ausmacht, sondern intelligente Süße.
Ja, was mir da auch dazu gerade einfällt, ich finde das so schön, du gehst auch sehr langsam vor. Auch das ist wieder das Gegenteilige von unserer Gesellschaft. Wir wollen auch schnell die Veränderung haben. Und ich finde insbesondere bei Diabetes Typ 2, da ist ja auch diese ganz starke emotionale Komponente, die du ja angesprochen hast, mit dem ich kompensiere mir das, was mir fehlt. Das ist ja bei Kindern auch nicht anders. Ne? Total. Wir kompensieren das, ich kompensiere den Schulstress, ich kompensiere die Tatsache, dass meine Eltern gerade nicht da sind oder dass meine Eltern hochgestresst sind, ja. ich mir noch in Snickers reinziehe und so weiter. Und ich finde, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass die Leute da dann oder Kinder in dem Moment nicht das Gefühl haben, denen wird noch mal was weggenommen, weil das erhöht dann den Stress noch mal zusätzlich, also das Vata dann auch noch mal im negativen Sinne, so dass sondern dass man erstmal vielleicht auf die emotionale Ebene geht, dass da erstmal ein Gespräch stattfindet. Was ist es eigentlich, das dich dahin gebracht hat, um dann gemeinsam zu gucken, wo ist die Bereitschaft anzufangen?
Ne? Ja, und das setzt ja genau das voraus. Das ist ja genau das Thema. Deshalb sage ich ja, das positive Kaffa ist das, was die Zeit am meisten braucht. Ja. Also nicht Kaffa im Sinne von Kuchen, sondern Kaffa im Sinne von Zeit, ja. Erdung, Stabilität und mal hinhören. Ne? Mhm. Okay. Das sind ja die positiven Eigenschaften von Kaffa, dieses Ruhige und dieses Entspannte und sich mal Zeit lassen, ne? Und nicht die Suche nach dem Quick-Fix. Ne, das ist jetzt halt, das ist der Erfolgsrezept der ganzen Pillen, dass man sagt, na, es geht halt irgendwie schnell. Aber für gewisse Dinge, also dass die Seele zur Ruhe kommt, wie der Name sagt, braucht es halt Ruhe. So. Und gerade bei Kids, Kids was wegnehmen, ist schlecht. Ne, wenn die irgendwie spielen und haben ihr Eis und gehst hin und nimmst eben das Eis weg, da hast du natürlich Drama. Es ist viel besser, wenn man ein Angebot machen kann, ein Gegenangebot. Und sagt, naja, anstatt hier dir was wegzunehmen, komme ich jetzt mit einer selbstgebackenen, zuckerfreien Snickers-Option. So, ne? Und dann nehme ich nicht was weg, sondern ich gebe an der Stelle was anderes dafür. Mhm. Ne? Was auch so aussieht, was auch so schmeckt, was nur intelligenter ist. So. Mhm. Und deshalb geht es im Ayurveda nicht um Wegnehmen oder Fasten oder Reduzierung, sondern es geht um Fülle und an der Stelle bei Diabetes intelligente Substitution im Sinne von naturgemäß. Weil was da gar keinen Sinn machen kann, dass sich die Leute irgendwelche Pülverchen reinschmeißen, die weit entfernt sind von natürlichem Ursprung. Also deshalb verstehe ich die Logik nicht. Unter der Sonne gewachsene Karotte, die ich aus dem Beet ziehe, die kann mir kein Pulver der Welt ersetzen. Also abgesehen davon ist es billiger. Ja, und das ist genau auch das Thema. Aber jeder Therapeut ist, glaube ich, essentiell wichtig, dass du aufrichtig hinhörst und deinem Gegenüber auch den Raum gibst, den er braucht, um einen gemeinsamen Weg zu finden und nicht hier die pauschale Lösung, weil das bei dem einen funktioniert. Das mag bei dem anderen noch lange nicht funktionieren.
Richtig. Ja, und vor allem bei Kindern ist es, glaube ich, auch nochmal die Besonderheit, dass wenn man da als Therapeut rangeht, dass man arbeitet ja nicht nur mit dem Kind. Das ist ja immer das gesamte System, das sich Familie nennt, dass diese Veränderung gemeinsam mit durchgehen muss. Ne? Weil das ist genau, was du gesagt hast, die Kinder, die können ja nichts dafür sozusagen. Also das fängt schon bei den Eltern an sozusagen. Und das ist auf der einen Seite das, was ich ja auch so schön finde, dass man sagt, lass uns zusammen gucken, wie wir das System unterstützen können. Und aber auch natürlich auf der anderen Seite, da muss ja auch die Bereitschaft von allen Seiten auch da sein. Ne?
Total. Wobei, also erfahrungsgemäß, gerade bei Eltern normalerweise von Diabetes-Kids, die haben eine relativ hohe Motivation, eigentlich auch für die Kids auch was zu machen. Also, weil natürlich die, klar, im Optimalfall, ne, man liebt seine Kinder und versucht da auch vieles im positiven Sinn zu bewirken. Mhm. Und deshalb ist bei Eltern von Diabetes-Kids die Grundmotivation, auch mal zu sagen, so, wir machen das mal so rum oder so rum, extrem hoch ist.
Ne? Ja, das stimmt. Okay, was sagen wir denn zu dem Einser? Da ist alles ein bisschen anders.
Ja, beim Einser-Diabetes ist spannend, auch aus Ayurveda-Sicht, weil das ist ja mehr eine Vata-Erkrankung. Also Vata im Sinne von Mangel, Auszehrung, Schwäche. Ja, und eben Einser-Diabetes natürlich als Autoimmunerkrankung, wenn nun mal die Bauchspeicheldrüse entsprechend keine Zellen bildet, ne, kein Insulin produzieren kann, dann wird es natürlich schwierig und deshalb auch aus Ayurveda-Sicht das Verständnis für eine Schwäche, für eine Unterfunktion. Es ist halt ein zu wenig. Und deshalb auch ein Vata-Thema. Und da wird es jetzt an der Stelle spannend, weil eine Vata-reduzierende Ernährung ist ja im Prinzip genau das, was man ja normalerweise bei Diabetes vermeiden sollte, nämlich das Thema Süße. Also Vata als kalte, trockenes Prinzip braucht ja was Warmes und was Süßes. Ne? Und jetzt weiß man ja, süß ist ja immer ein bisschen gefährlich, gerade beim 1er-Diabetes. Aber es zeigt ja wiederum auch, weil beim 1er-Diabetes ist ja zu wenig Zucker, zu wenig Glucose, wird ja lebensgefährlich. Ja, also das ist ja, deshalb zucke ich immer gerade so ein bisschen bei dieser relativ undifferenziert geführten Zuckerfrei-Diskussion. Ja, Zucker ist böse und bloß kein Zucker. Also gar kein Zucker bei 1er-Diabetes-Kids kann lebensgefährlich sein. Also deshalb, dass man...
Ja. Bitte? Ja, die sind gerade auf diese schnelle Glukosezufuhr eben angewiesen. Also bei denen, ja,
total. Wie
du sagst, das ist absolut notwendig, dass sie eigentlich in der Schultasche oder in der Jackentasche irgendwo einen Riegel oder hier diese, wie heißen nochmal diese viereckigen Fruchtzucker?
Traubenzucker.
Genau, Traubenzucker.
Traubenzucker. Ja.
Genau. Ja. Dass da irgendwas was schnell verfügbar ist für den Körper, ne?
Ja, also da, deshalb auch
der, ist der Kartoffel.
Ja, ja. Deshalb ja auch immer der klassische Tipp, also wenn man oder Empfehlung, wenn man in der Fußgängerzone unterwegs ist und jemand irgendwie fällt um und man geht hin und hat diesen Acetongeruch, nimmt den wahr, ja, ist ja die klassische Empfehlung, immer im Zweifelsfall erstmal Traubenzucker rein, weil Unterzucker ja sofort relativ schnell lebensgefährlich wird im Vergleich zu Überzucker. Ne? Also wenn ich zu viel Zucker im Blut habe, ne, mit einem 400er, 500er Blutzucker unter Umständen falle ich nicht sofort tot um. Ne? Aber wenn mein Blutzucker mal massiv abrauscht, dann wird es relativ schnell lebensgefährlich. Also deshalb ist zu wenig Zucker auch da lebensgefährlicher erstmal wie zu viel Zucker. So. Und deshalb ist bei einer Diabetes-Kids natürlich gerade darauf zu achten, eine positive, also erstmal eine Tateinheit mit Stoffwechselaktivierung, dass man erstmal schaut, dass wenn der Stoffwechsel generell eine Schwäche hat bei der Verdauung, bei der Verarbeitung von Zucker, das schon mal zu unterstützen. Auch da sind wir wieder bei Gewürzen, die eben die Nahrungsmittelaufnahme erleichtern. Fenchel, Anis, Zimt, also auch Gewürze, die bei Kids tendenziell gut reingehen, die jetzt nicht so scharf sind, und das in Tateinheit mit einer guten Süße, ne, durch gute Lebensmittel. Also Süßkartoffel ist super, ne, weil Süßkartoffel eine relativ geringe glykämische Last auch hat und bei Kids ganz gut reingeht, oder Pastinake ähnlich. Und das aber kombiniert dann mit guten Ballaststoffen, ne, von was eine Gemüsekomponente dann vielleicht on top dann noch angeht, ja, um genau dieses schnelle Hochschießen ja zu verhindern und dann mehr so eine dauerhafte, gute Nährung zur Verfügung zu stellen und eine wichtige, notwendige Energieversorgung eben über Glucose.
Ja, und ich finde das ja auch ganz wichtig, dass man insbesondere auch bei Diabetes Typ 1, dass man natürlich sich auch schulmedizinisch da engmaschig behandeln lässt. Das ist absolut notwendig und ich finde aber, der Ayurveda kann da eine sehr große Hilfe sein, eben in der Lebensführung. Das sind alles Sachen, die du gerade eben angesprochen hast und vor allem aber auch im Schutz gegen diesen Langzeitschäden. Ne? Weil bekannt ist, wenn der Diabetes gut eingestellt ist, wenn das von der Lebensführung ganz gut alles sich eingespielt hat, kann man da wunderbar das verhindern oder auf alle Fälle auch gut verzögern, dass da irgendwelche Langzeitschäden auftreten. Ne?
Ja, das ist ja dann eher auch das Thema, genau diese langfristige, zum Glück kann man das ja mittlerweile auch, ne, das ist ja immer, das Perfekte ist ja immer die Kombination aus Schulmedizin und komplementär. Ne? Ja. Also dass es die Scanner mittlerweile gibt, wo man sofort den Blutzucker checken kann und so, das sind ja alles super Errungenschaften. Also auch Stichwort Digitalisierung, da finde ich ja auch Apps und Uhren total sinnvoll an der Stelle, um das therapeutisch engmaschig zu überwachen, dass es ein Signal gibt, wenn der Blutzucker abrauscht, ne, um da schnell reagieren zu können. Und dann kommt natürlich die Perspektive des Ayurveda langfristig, um den Stoffwechsel zu unterstützen und eben genau auch die Schäden, ne, die man alle kennt, Augen unter Umständen, ne, alles, was damit zu tun hat, solange es geht, entweder rauszuzögern, dass es gar nicht erst entsteht. Ja. Genau. Und erfahrungsgemäß haben da Kids auch echt eine super Eigenmotivation.
Also die sind gerade da auch diese, irgendwann die Experten, ne, für die eigene
Erkrankung. Ja, voll. Das
ist unglaublich.
Ja, voll.
Ja, also, das ist unglaublich.
Und was aber auch spannend ist, gerade bei Kids, das ist ja, Kids sind ja aus Sicht vom Ayurveda besonders Kapha geprägt, ne, weil sie ja eben wachsende Lebewesen sind und ja auch eine positive, weil süß ja der einzige Geschmack ist, der Gewebe nährt. Das ist ja auch immer so der Unterschied, wo ich den Leuten auch sage, also deshalb sind ja Einser-Diabetiker selten übergewichtig, ne, weil ja der Körper ja die ganze Zeit rumgräbt und versucht, irgendwie Energie zu generieren. Ja. Mhm. Also deshalb sind die auch viel konsequenter Einser-Diabetiker wie Zweier-Diabetiker. Ne, weil ein Einer-Diabetiker weiß, hoppala, wenn da was verrutscht, wird es schwierig. Ein Zweier-Diabetiker fährt sich zwei Stücke Kuchen rein und dreht halt den Pin ein bisschen höher. Also erfahrungsgemäß sind, leider muss ich so sagen, die Zweier-Diabetiker, somit die ernährungsresistentesten Patienten, die es gibt, weil es tut halt nicht sofort weh. Ne? Also es ist jetzt irgendwie unangenehm, aber es ist jetzt nicht so lebensbedrohlich. Es sieht bei einer Diabetikern komplett anders aus, weil die wissen, hoppala, das ist eine Erkrankung. Und wenn da was verrutscht, ne, wird es relativ schnell unangenehm und mit unter Umständen mit langwierigen Folgen. Und deshalb ist es mit einer Diabetespatienten ein himmelweiter Unterschied zu arbeiten, wie mit zweier Diabetespatienten. Und dann auch bei Kids besonders wichtig das Thema Ruhe und Rituale. Also das ist echt spannend. Ich habe zum Beispiel ein Kind ein bisschen betreut aus im positiven Sinn einer geordneten Familie, ja, und dann ein Kind, wo es um Trennung der Eltern ging. Und das ist echt verrückt, wie auch stellenweise der Blutzucker reagiert hat. Ne? Also sofern bei den beiden Kids unterschiedlich. Also wenn in der anderen Situation, wenn sich die Eltern gezofft haben und gestresst haben, also auch da emotional, das hat eine brutale Auswirkung gehabt, wirklich auch auf den Zustand vom Blutzucker. Wohingegen bei dem anderen Kind, wo die Systeme oder das familiäre System geordnet war und behütet war, ne, wo auch ein Hund dazu kam, wo die Bewegung gegeben war, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also das darf man auch nicht vergessen, gerade bei sehr empfindsamen Seelen wie Kindern, sehr kaffer zugetan, sehr emotional, sehr direkt, dass das eine massive Auswirkung haben kann, auch da auf den Blutzucker.
Genau, also da diese Vata-reduzierende Rituale so weit wie das möglich ist mit einzuführen. Ne? Also davon profitieren die ja sowieso. Wie du sagst, auch da diese emotionale Komponente, also das Adrenalin, das sich auch gleichzeitig natürlich auf den gesamten Hormonstatus hier auswirkt, da dem entgegenzuwirken, dem, wie du sagst, ich die Ruhe reinbringe und da auch sehr viel von dem Ayurveda mir auch abgucken kann, eben auch an erdenden Ritualen, ne? Sprich alleine diese ganzen Ölungen. Ne? Davon können die 1, Typ 1 Diabetiker, das ist ja für die herrlich. Bei dem Zweier würde ich eher ein bisschen was anderes, wie so ein Roseigen.
Der braucht eher so Chili auf allen Kanälen. Ja,
genau, und da reiben, um ein bisschen in die Gänge kommen zu lassen, da ein bisschen Wärme zu erzeugen, aus dieser Schwere und Öle rauszukommen. Und bei dem Einser würde ich, man kann ja auch nicht immer die perfekte Umgebung schaffen. Manchmal ist es halt so, manchmal sind die Eltern getrennt, manchmal gibt es Streitigkeiten und so weiter und so fort. Aber dem eben entgegenzuwirken, indem ich mir auch, sei es nur eine Viertelstunde Ruhe nehme mit dem Kind mal abends, vielleicht vom Schlafen gehen, dass man da gemeinsam eine Massage macht, dass man vielleicht die Füße einölt, sich in der Zeit auch darüber unterhält, was war denn schön eben im Tag. Ich hatte lustigerweise vorletzte Woche eine Podcast-Folge zu Abendritualen aufgenommen oder einen zirkadianen Rhythmus, den man sich zu Nutzen machen kann in der Lebensführung, um eben da unterschiedliche Disbalancen auszugleichen. Ich finde gerade da bei den Typ 1er Diabetikern ist es so essentiell und so wichtig, dass die ja diese Ruhe haben, weil die eher schon so viel Vata und Auszehrung in sich haben. Ne? Und der Ayurveda trennt da jetzt nicht rein körperliches Vata oder rein mentales Vata. Das ist alles eins und dasselbe. Und wie du ja auch gesagt hast, auch auf der emotionalen Ebene, Das wird genauso im Körper ankommen, ne? Und von daher so weit, dass das ja möglich ist, eben dieses Vata zu reduzieren und auch mit der gesunden Süße auf längere Sicht gesehen, aber auch natürlich immer einen kleinen Riegel in der Tasche zu haben.
Total. Also das ist ja, und da hilft einfach, deshalb bin ich auch viel mehr mit diesen Eigenschaften unterwegs. Das ist, hilft einfach zum Verständnis. Ja, wenn man jetzt Ayurveda los, also jetzt nicht nur auf die Doshas sich beschränkt, sondern mal generell diesen Blick auf die Eigenschaften eben hat. Und da wird es eben klar, dass das Thema Rituale und Ruhe und Ölung genauso eine wichtige Bedeutung hat wie die Ernährung, weil alles im Sinne Vata reduzierend ist. Ja. Und in dem Verständnis, wie elementar wichtig, weil ja auch Vata das Stärkste von unseren Doshas ist, ne, weil es ja alles antreibt und alles schiebt, wird es ja doppelt wichtig, das zu ritualisieren und das auch in den Alltag einzubauen. Und dann hat alles seine gleichwertige Bedeutung. Da ist die Fußmassage, folgt demselben Prinzip wie die Ruhe im Zimmer. Also zum Beispiel auch, dass man, das zählt ja genauso dazu, dass das Zimmer vielleicht nicht eingerichtet ist wie Disneyland, wo es überall blitzt und blinkt. Ja. Und die Kids dann stundenlang am Tablet abhängen, was ja auch Vata ist, hoch 10. Sondern möglichst Ruhe und warme, stabile Erdung. Ja? Und dann fängt es echt an, spannend zu werden. Und dann spürt man das oder der Körper signalisiert relativ schnell positive Signale.
Ja, und ich finde, das ist genau das, was den Ayurveda ja so besonders macht. Der ist irgendwie so ganz einfach. Also ich glaube, wenn jemand sich das mal so anhört, dann denkt man sich, hey,
was zu einfach.
Was soll das alles irgendwie schon sein? Und ich finde, wir sind auch so ein bisschen Skeptiker-Generation geworden und alles muss wissenschaftlich belegt und alles muss bewiesen sein, sonst stimmt das schon mal gar nicht.
Ja, ja.
Deswegen finde ich das ja so spannend, dass man einfach sagen kann, Leute, probiert's mal aus. Einfach ne? Also ja, schaut, ja ob sich was verändert in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, wenn die Vata-Reduktion auf allen Ebenen stattfindet. Egal, ob das jetzt ja, das ruhige Zimmer ist, ob das die Massage ist, ob das weniger Trubel zu Hause ist, ob das warme, süße Essen ist. Probiert es einfach aus. Also wenn jemand hier zuhört, der so ein bisschen skeptisch ist, bitte, bitte einen Appell. Probiert es einfach aus, ne?
Das ist ja auch immer gut, gerade in Deutschland, wenn das der Herr Doktor, die Frau Doktor sagt oder der Herr Professor, die Frau Professor, ist ja auch immer gut, dann hat es dann auch mal einen anderen Nachhall. Ja, Ayurveda ist bei dem ganzen tiefen Wissen, was man hat, im Prinzip ist die Natur genial einfach. Und dadurch, dass der Körper so ein unfassbares Wunderwerk ist, ist er mit ganz einfachen Impulsen ja auch schon zufrieden. Ja, also und die Natur ist an der Stelle alternativ der perfekte Begleiter. Und das finde ich auch, da ist Einser-Diabetes ein schönes Beispiel wirklich für das Hand in Hand von Natur und Schulmedizin. Mhm. Ja, es ist natürlich ein Riesengeschenk, dass man Insulin produzieren kann, ja, um da eine Lebensqualität von Kids über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Das ist ja ein Geschenk an der Stelle. Und das dann zu kombinieren, dass man sagt, so, und man bringt die ganzen anderen Faktoren mit rein. Also das kann ja eigentlich schon nur der Weg der Zukunft sein, ja, dass man das sinnvoll kombiniert und wirklich so als Vision, dass man sagt, man hat Ärzte, Schulmediziner, man hat Ernährungstherapeuten, man hat Kräutermenschen, ne, man hat Schamanen, alles unter einem Dach getragen von dem Bewusstsein, wie Heilung stattfinden kann. Und das ist definitiv, glaube ich, ein Weg für die Zukunft. Ego befreit. Weil innerhalb der Branche ganz viele fette Egos noch unterwegs sind.
Richtig, statusorientiert, beziehungsweise ich habe neulich ein Coaching mitgemacht und da hatte ich was super Wichtiges für mich auch mitgenommen, wo es hieß, dass wir eher werteorientiert leben dürfen als statusorientiert. Ne? Und das ist ganz häufig, also bei mir war ja auch ganz häufig, wo ich angefangen habe, auch mit dem Ayurveda mehr zu arbeiten und wo ich auch den Entschluss gefasst habe, jetzt diese ayurvedische Kinderheilkunde eigentlich zu meinem beruflichen Inhalt zu machen, dass ich auch so bemerkt habe, oh Gott, aber dann bin ich ja keine richtige Ärztin mehr so richtig. Ne? Also auch da kam so die Ängste bei mir hoch, das ist total spannend. Und das hat mich so befreit, ja. Dieser Satz. Und das kam mir gerade, als du eben von diesem Multikulti-Gesundheitshaus oder Krankenhaus eben gesprochen hast, dass ganz häufig doch das Ego uns so dazwischen grätscht, ne? Dass man dann meint, okay, nur der eine hat recht oder der andere hat recht und der Kräutermensch, der hat doch gar keine Ahnung von Pathophysiologie oder was auch immer. Das stimmt so nicht, ne? Und ja, ich finde auch, dass Diabetes Typ 1 so ein wunderschönes Beispiel dafür ist, weil es ist ja herrlich mit den Insulinpumpen ja auch. Es ist ja total entlastend für die Kinder. Und trotzdem finde ich das häufig auch im klinischen Alltag als Schulmediziner viel zu wenig Zeit auch dafür da ist, um darauf einzugehen, wie es weitergeht. Ne? Ja, und Leute holen sich dann die Information eben, wie du sagst, vom Dr. Google ganz häufig und da gibt es ja auch so viel Widersprüchliches und deswegen finde ich, liefert da der Ayurveda einen wunderschönen, einfachen und dann doch sehr wirksamen Leitfaden für alle Familien und alle Kinder, die mit dieser Erkrankung konfrontiert sind. Jetzt egal, ob Typ 1 oder 2, ne? Aber es geht ja um gesunde Lebensführung auf allen Ebenen. Das ist genau
das. Das ist das Schöne im Ayurveda.
Ja, wenn man sagen könnte, auch für die Vata-Reduktion vielleicht auch einfach mit Kindern schon anfangen zu meditieren. Auch das ist für viele so total esoterisch. Und auch da finde ich, da gibt es mittlerweile auch so viele Studien dazu, die das auch einfach belegen, was für eine tolle Auswirkung das auch für die Kinder hat, insbesondere heutzutage, weil unsere Gesellschaft ja so Vata-lastig lebt.
Ja, total. Also da hat Ayurveda eine ganze Menge an positiven Antworten zu liefern. Und es ist logisch, es ist verständlich. Und das ist ja das Schöne. Es ist wahnsinnig individuell auf der einen Seite. Und dann aber auch die andere Seite ist so ein pragmatisches Verständnis für die Zusammenhänge. Dass man eben sagt, bei aller Individualität ist die Erscheinungen hinter Diabetes Typ 1 sind weltweit bei jedem Patient erstmal gleich. So, ne? Wenn man sagt, das ist so eine Vata-Erscheinung. Aber dann der individuelle Weg, der erarbeitet wird, das ist natürlich unterschiedlich. Ja? Und das ist ja das, was der modernen Betrachtung komplett fehlt. Diabetes ist halt Diabetes und es gibt eine Therapie für alle, so, die ja auch weltweit relativ ähnlich aussieht. Dieses Thema Individualität kommt da ja nicht zum Tragen. Das ist ja die ganz starke Seite vom Ayurveda. Und das zusammenzubringen und gerade mit Kids kannst du super arbeiten. Ja. Die haben da total Bock drauf. Die haben dieses Spielerische eben noch nicht verloren, weil die nicht vernünftig sind oder erwachsen sein müssen. Ja? Die haben da noch einen viel emotionaleren, auch da positiv, Kaffa, einen Zugang dazu. Ja? Mhm. Und deshalb kann man da sehr, sehr schön mit arbeiten.
Ja, auch das sehe ich genauso. Schön.
Ja.
Gut. Dann haben wir jetzt das Thema, glaube ich, ganz, ganz gut.
Ja.
Von einem anderen Blickwinkel vielleicht beleuchten können. Schön. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was dir also auf dem Herzen liegt, was raus soll, darf?
Eigentlich nur Kids vertrauen. Also mehr Zutrauen auch in die Kids zu haben. Ne? Weil das fällt mir immer so ein bisschen auf, dass, also ich kann natürlich verstehen, dass man seine Kinder behüten will und so, aber das also ich erlebe das ganz oft, dass mit Kids, wenn man die laufende, die haben, auch wenn die relativ jung sind, für uns gefühlt, aber in dem Verständnis, dass eine Seele zeitlos ist, auch mit Kids ihnen das Vertrauen zu geben und sie auch mal laufen zu lassen und weniger wie rohe Eier vielleicht dann unterwegs zu sein mit den Kids. Ne? Also das ist so, fällt mir immer auf, dass man Kids gefühlt viel, viel mehr zutrauen kann. Wie man sich das vielleicht so eingesteht, weil die eben noch sehr nah bei sich sind, weil sie eben die ganzen schlauen Ratgeber noch nicht gelesen haben. Ne? Also das ist ja oft das, was sich Menschen, die, wie wir sagen, erwachsen werden, wieder zurückholen wollen, ist so ein bisschen diese kindliche Freude am Leben. Ja? Und Kids halt nicht einzudampfen. Ne? Also auch da die Seele laufen zu lassen. Und wenn sie Astronaut werden wollen, ihnen zu sagen, alles klar, wir fahren irgendwo hin und gucken, dass du Astronaut wirst. Ja, also auch da eine positive Bestärkung und vielleicht sich den ein oder anderen Spruch zum Thema sei vernünftig und so eher kneifen, sondern eher in dem bestärken, was da ist, weil sie ja in einer Welt drumherum leben, Gerade vielleicht soziales Umfeld, gerade in der Schule wird es dann besonders schwierig, einfach seinen individuellen Weg zu gehen, ne? Und nicht in der Massennormierung und im Klassendurchschnitt unterzugehen, sondern einfach auch sie zu motivieren, dass in ihnen was Besonderes steckt und dass sie ihren Weg finden werden. Das ist das nur, was mir immer wichtig ist im Umgang mit Kids.
Ja, das ist auch das, was du letztens schon so angerissen hast, ne? Also dieses Vertrauen einfach zu haben, einfach darauf zu vertrauen, dass sie wissen, was sie tun, wo sie hin möchten und einfach da zu stehen, um sie gegebenenfalls aufzufangen, ne? Aber nicht im Weg stehen. Schön. Och man, ja, Volker, ja. Schön war's.
Ja, vielleicht, wenn uns noch was einfällt.
Bleib
oder
mal.
Wenn noch Themen da sind bei deiner Community, wenn sowas interessiert, kann ja auch sein.
Super, vielen herzlichen Dank.
Gerne, gerne.
So, ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen ganz schönen Tag. Ich weiß nicht, ob bei dir auch so herrlich ist, bei uns.
Ja, wir haben hier strahlendblauer Himmel. Ja. Jetzt mal ein Happen essen und dann nochmal runter an die Luft und dann, ja, aber es ist sensationelles Wetter hier bei uns.
Ja, bei uns auch, wunderbar. Dann genieß den Tag.
Ebenso.
Ich wünsche dir schon mal viel Freude und viel Erfolg. Jetzt auch im Mai geht's los mit deiner Tour, oder? Mit dem Buch?
Ja, am 5. Mai, jetzt erscheint das Buch. Und am 4. haben wir so einen kleinen Online-Stream, eine kleine Buchpräsentation. Und dann am 21. machen wir so eine Live-Veranstaltung, also live online, mit Dietrich zusammen auf der Bühne, so ein bisschen Kochshow live-mäßig. Und dann auch die Woche drauf, 27., 28., 29., da wird es so 3 Abende hintereinander geben zu verschiedenen Themen auch, die dann auch live, aber natürlich gestreamt erstmal.
Ja, okay, super. Ja, das ist das Buch mit dem Professor Grönemeyer, ne? Heilsam kochen.
Genau, heilsam kochen mit Ayurveda, genau.
Gut, super. Ja. Das verlinke ich dann auch heute auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung und auch nochmal deine Webseite, wer jemand Interesse hat, unbedingt bei Volker reinschauen. Da gibt es
tolle
Informationen. Ich glaube, ich muss mich übrigens für deine Kochausbildung mal anmelden. Ging mir gerade so durch den Kopf.
Ja, es fängt ja jetzt auch wieder die Live-Tage. Im Mai geht's los. Wieder.
Super. Okay, alles klar.
Okay.
Gut, Volker,
dann
macht's gut.
Mach's gut. Bis demnächst. Ja.
Ciao, ciao. Ciao.
So, das war der spannende Diabetes-Talk mit dem Volker Mehl. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und Freude beim Anhören dieser Podcast-Folge und dass du auch für dich was Neues aus dem Gespräch mitnehmen kannst. Und mir ging es zumindest so, dass ich mich total gerne einfach zurücklehnen wollte, um dem Volker einfach mal sprechen zu lassen, weil ich finde, dass die Art und Weise, wie der den Ayurveda lebt, lehrt und wie der mit Ayurveda arbeitet, ist so beeindruckend. Und ja, ich sitze da eigentlich immer und nicke die ganze Zeit und freue mich einfach, dass ich dieses Privileg habe, von so einem tollen Menschen lernen zu dürfen. Wenn du diese Podcast-Folge ganz toll gefunden hast, wenn die dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir bei iTunes. Und wenn du Lust auf mehr so spannende und schöne Themen hast, abonniere einfach meinen Podcast, denn hier erwarten dich noch sehr, sehr, sehr viele tolle und spannende Experteninterviews und natürlich auch viele Solo-Folgen von mir zu diversen Themen, die eine ganzheitliche Kinderheilkunde gestalten. Und ich freue mich natürlich, wenn dieses Projekt wächst, wenn du von meinem Podcast deinen Freunden, deinen Bekannten erzählst und wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir schon nochmal einen wunderschönen Ostersonntag bzw. Ostermontag. Das ist nämlich der Tag, an dem diese Folge rausgekommen ist. Und vielleicht hörst du die aber an einem anderen Tag. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, einen wundervollen Start in die neue Woche. Und bleib gesund. Bis dann, deine Isa.